Es geht heute um Jesu Tod am Kreuz. Es ist ein bisschen ein abrupter Wechsel jetzt von dieser guten Nachricht des neuen Gemeindeleiters zu etwas, das eher ein bisschen schwer ist. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch Gedanken über den Tod von Jesus am Kreuz macht. Vielleicht die, die im Moment am Bibelleseplan dran sind, haben sich Gedanken dazu gemacht. Wir kommen jetzt im Markus-Evangelium, geht es wieder so Richtung Kreuzigung und Auferstehung. Und es werden sehr grundsätzliche Fragen verhandelt. Jesus sagt, um seine Jünger auf diesen Moment vorzubereiten, in Markus 10, in den Versen 33 und 34, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger haben das damals nicht verstanden. Sie haben mit einem Messias gerechnet, der sozusagen im Triumph einzieht, der die Römer vertreibt aus Jerusalem und aus dem ganzen Land, der dann eine Herrschaft aufrichtet, eine politische Herrschaft, in der nur die reinen, die jüdischen Bürger, die sich richtig verhalten, die sich ans Gesetz halten, Teil davon sind. Und dieses Israel sollte dann, so war die Vorstellung, an der Spitze stehen der ganzen Welt, also eine politische Weltherrschaft. Das war so die Idee, so haben sie die Prophezeiungen verstanden aus dem Alten Testament. Und jetzt kommt hier Jesus und sagt, er wird ausgeliefert werden, er wird leiden, er wird gefoltert werden, er wird sterben. Und die Jünger haben sich garantiert gefragt, wieso? Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr euch das auch schon gefragt? Ich weiß, wir kennen alle die Antwort. Er starb, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Er starb, um unsere Strafe zu tragen. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was das heißt oder warum das nötig war? Das Kreuz war von Anfang an ein Erkennungszeichen der frühen Christen, der frühen Kirche. Es gab auch den Fisch und es gab auch noch andere, aber das Kreuz war von Anfang an prominent. Und das Kreuz war auch von Anfang an anstößig für die Menschen. Schon in der Bibel selbst lesen wir, es ist den Griechen eine Torheit und den Juden ein Frevel. Mit anderen Worten, die Idee, dass hier Gott am Kreuz gestorben ist, das war für die Griechen, die sehr intellektuell geprägt waren von einer langen philosophischen Tradition, das war intellektuell einfach unterirdisch. Jeder Mensch wusste doch damals, dass Gott ewig ist und unsterblich. Gott ist auch nicht materiell. Aristoteles hat es so festgehalten, Gott ist der unbewegte Beweger, das erste Prinzip von allem. Die Vorstellung, dass dieser Gott irgendwie Mensch geworden sein und am Kreuz gestorben sein könnte, war völlig absurd, war absolut undenkbar für solche Menschen in dieser Kultur. Und dann eben auch für die Juden, für die religiösen Menschen aus dieser Zeit. Für die war das aus moralischer Perspektive himmelschreiend, weil Gott ist die Personifizierung des Wahren, des Schönen und des Guten. Gott ist perfekt. In jeder Hinsicht, moralisch perfekt. Er ist perfekt, weil er die Schöpfung gemacht hat. Er ist allwissend, er ist überall anwesend. Ihm gebührt alle Ehre, ihm gebührt alle Herrlichkeit. Das Kreuz war ein Schandpfahl. Das war für den Abschaum. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Römische Bürger waren 2-3% des ganzen Römischen Reiches. Aber es war so ehrlos, dass man meistens einfach Sklaven, die man nicht einmal als Menschen betrachtete, gekreuzigt hat. Das war für die Kanaille, für den Abschaum der Menschheit in den Augen der Römer. Dass dieser Gott, dieser perfekte Gott, am Schandpfahl gestorben sein soll, das war ein unerträglicher Gedanke für die Religiösen, für die Frommen dieser Zeit. Ich denke, beide Probleme haben wir heute ein bisschen weniger. Wir haben uns schon sehr an das christliche Gottesbild gewöhnt und sind mit dem Gedanken vertraut, dass Gott Mensch geworden und am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wir haben uns sogar so sehr an diesen Gedanken gewöhnt, dass etwas anderes für uns anstößig geworden ist. Und es nimmt mich Wunder, ob ihr das auch anstößig findet, ob ihr das nachvollziehen könnt. Warum hat Gott es nötig, dass Sünde bestraft wird? Kennt ihr diese Frage? Wieso braucht Gott ein blutiges Opfer als Voraussetzung dafür, dass er uns unsere Schuld vergeben kann? Ist das nicht, wie viele besonders liberale Theologen gesagt haben, ist das nicht primitiv und barbarisch? Ist das nicht einfach ein Glauben aus einer Zeit, als man viel brutaler war und noch nicht so kultiviert und zivilisiert, wie wir es heute sind, wenn wir es denn sind? Warum, mit anderen Worten, benötigt Gott das Opfer von Jesus am Kreuz als Voraussetzung dafür, dass er uns die Schuld vergeben kann? Warum kann er uns die Schuld nicht ohne dieses Opfer vergeben? Ich habe so gerungen mit dieser Frage in der Vorbereitung. Ich finde das überhaupt nicht einfach klar. Ich meine, die Antwort ist die korrekte, die orthodoxe, die theologisch richtige Antwort, die wir alle glauben, die ist, er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat unsere Strafe getragen. So viel ist mir auch klar und so viel glaube ich auch. Aber was heißt das? Warum? Warum im tiefsten Kern, warum musste Gott die Sünde bestrafen? Ich habe da, wie es meine Art ist, x Bücher gewälzt und versuchte nach verschiedenen Theorien, nach verschiedenen Erklärungsansätzen und ich bin nicht wirklich fündig geworden. Ich habe diese Erlebnisse in einem Podcast verarbeitet, der am Karfreitag dann hochgeladen wird, wo ich mich ein bisschen mit diesen verschiedenen Theorien noch auseinandersetze. Heute lasse ich sie außen vor und komme gleich zum Kern der Sache. Ich hoffe, ich habe ein Bild erhalten von Gott oder ein Verständnis dieser Frage, weshalb Gott die Sünde bestrafen muss. Und ich würde einfach dieses Bild gerne heute mit euch teilen. Nehmen wir dieses Beispiel an, ein ganz einfaches Beispiel. Es ist ein Vater und es ist ein Sohn. Es ist ein Beispiel, das ein bisschen aus meinem Leben gegriffen ist, aber bei euch sicher auch, bei vielen. Es kann auch eine Mutter sein, natürlich. Also dieser Vater, der verbietet dem Sohn, in der Wohnung mit dem Ball zu spielen. Der Sohn tut es trotzdem und zerbricht eine Vase. So, das ist die Ausgangslage, ganz einfach. Was hat der Sohn also gemacht, eigentlich? Erstens, er hat etwas gemacht, das sein Vater ihm verboten hat. Zweitens, er hat dabei die Autorität seines Vaters missachtet. Und drittens, er hat Schaden am Eigentum seines Vaters verursacht. Hier sind nochmal alle drei Punkte. Erstens, er hat ein Verbot übertreten gegen den ausdrücklichen Willen des Vaters. Er hat die Autorität missachtet, also weil er eben den Willen übertreten hat, und er hat Schaden angerichtet. Jetzt ist natürlich die Frage die, was hat der Vater in diesem Fall für Möglichkeiten? Er hat eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder hat das, was der Sohn gemacht hat, Konsequenzen. Zum Beispiel muss er die Vase mit seinem Sackgeld bezahlen oder der Ball wird 2 Wochen irgendwo eingesperrt, dass er nicht damit spielen kann. Spielt eigentlich gar keine Rolle, was für Konsequenzen, aber es geht um Konsequenzen. Bei dieser Option zeigt der Vater Folgendes. Erstens, es hat Konsequenzen, wenn du meinen Willen missachtest. Zweitens, ich habe die Autorität, diese Konsequenzen zu verhängen und durchzusetzen. Und drittens, du musst irgendwie für den Schaden aufkommen, den du verursacht hast. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre die, dass das, was der Sohn gemacht hat, keine Konsequenzen hat. Der Vater reagiert nicht darauf, dass der Sohn diese Vase zerbrochen hat. Was tut der Vater, was zeigt er seinem Sohn, wenn er nicht darauf reagiert? Er zeigt ihm erstens, es gibt keine Konsequenzen, wenn du meinen Willen missachtest. Zweitens, ich habe keine Autorität über dich oder ich nehme sie nicht in Anspruch. Und drittens, du musst nicht für den Schaden aufkommen, den du verursacht hast. Welche der beiden Optionen ist die bessere Option? Ich hoffe, es ist eine rhetorische Frage. Ich meine anti-autoritäre Erziehung in Ehren. Aber es scheint doch klar zu sein, dass die zweite Option nicht zu guten Resultaten führt. Weshalb nicht? Die zweite Option würde zu einem Machtvakuum in dieser Familie führen. Vater und Sohn würden früher oder später die Rollen tauschen miteinander. Der Sohn würde dann seinen Willen durchsetzen. Der Sohn wäre die Autorität in der Familie. Und letztendlich würde der Vater immer für den Schaden bezahlen müssen, den der Sohn anrichtet. Die erste Option würde auf der anderen Seite die Beziehung zwischen Vater und Sohn stärken. Das Beziehungsgefüge in der Familie würde funktional bleiben. Es würde dem Sohn Sicherheit geben und Orientierung. Er würde merken, ja, wenn der Vater etwas sagt, dann ist es so, dann hat das Geltung. Daran kann er sich orientieren. Es gibt den Eltern die Möglichkeit, die Familie effektiv zu leiten und zu organisieren, was nicht der Fall ist, wenn es nie Konsequenzen hat, wenn der Sohn nicht gehorcht. Wenn wir das alles jetzt auf Gott übertragen, was heißt das dann? Die Sünde ist die Auflehnung gegen Gott, die Auflehnung des Menschen. Und der Mensch steht in einem ähnlichen Verhältnis zu Gott wie Kinder zum Vater oder zu den Eltern. Gott hat uns seinen Willen mitgeteilt, Gott hat Autorität über uns und Gott liebt und erhält seine Schöpfung. Die Sünde bedeutet, dass wir Gottes Willen übertreten, dass wir seine Autorität herausfordern und dass wir Schaden anrichten, aneinander und an der Schöpfung. Die zweite Option geht nicht. Sie geht nicht in der Familie, und sie geht eben auch nicht in der Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Wenn Gott uns mit der Sünde, mit der Auflehnung gegen ihn einfach davonkommen lassen würde, dann würde er damit zeigen, dass wir seinen Willen ungestraft übertreten können. Er würde zeigen, dass er keine Autorität hat und dass er nicht dafür sorgt, dass Schaden beglichen wird. Mit anderen Worten, er wäre gar nicht Gott. Es kann zwischen Gott und dem Menschen kein Rollentausch stattfinden. Es kann nicht sein, dass wir darüber bestimmen, was gut und böse ist. Es kann nicht sein, dass unser Reich kommt und unser Wille geschieht. Es ist sein Reich, das kommen muss und sein Wille, der geschehen muss. Und wenn wir uns dagegen auflehnen, wenn wir dagegen rebellieren, dann braucht es Konsequenzen. Für Gott ist es deshalb nicht möglich, dass die Sünden der Menschen keine Konsequenzen haben. Er würde sich im wörtlichsten Sinn als inkonsequent erweisen. Er wäre nicht Gott. Er könnte es nicht mit seinem Wesen vereinbaren, die Sünde unbestraft zu lassen. Aber die Sünde, die Auflehnung gegen Gott, die Rebellion, die führt zur ewigen Trennung von Gott. Und die ewige Trennung von Gott ist die Verdammnis. Die Bibel beschreibt das so: das Gericht, die Verdammnis, die Finsternis, das Heulen und das Zähneklappern, all diese Beschreibungen. Das bedeutet, für immer von Gott getrennt zu sein. Und die Konsequenz, die natürliche Konsequenz der Sünde ist diese Trennung. Auf der anderen Seite ist Gott aber auch ein liebender Vater. Und als liebender Vater will er nicht, dass wir die Konsequenzen unserer Schuld tragen müssen, weil es bedeuten würde, dass wir für immer verloren sind. Wenn wir das wieder aufs Beispiel mit dem Vater und dem Sohn übertragen und uns vorstellen, diese Vase, das wäre eine Vase aus der Ming-Dynastie und die wäre irgendwie 1 Million wert. Und der Vater würde darauf bestehen und sagen, du musst diese Vase mit deinem Sackgeld abbezahlen. Ungefähr so stehen wir vor Gott. Der Sohn würde nie in ein freies Leben starten können. Er würde für den Rest seines Lebens Schulden abbezahlen und würde wahrscheinlich doch nie an ein Ende kommen damit. Und Gott will nicht, dass wir so ins Leben starten müssen. Gott will nicht, dass wir so leben müssen, geknechtet von dieser Schuld. Unfrei und immer im Bemühen, uns irgendwie daraus zu befreien, weil er weiß, wir können es auch nicht aus eigener Kraft. Also haben wir, oder hat Gott, ein Problem. Auf der einen Seite kann er die Übertretung, kann er die Sünde nicht ungestraft lassen. Er würde sich lächerlich machen. Er wäre nicht Gott. Er hätte nicht die Autorität und sein Wille wäre egal, wenn er das machen würde. Auf der anderen Seite liebt er uns und er will nicht, dass wir die Konsequenzen tragen müssen, weil wir sonst für immer verloren sind. Was hat er also für eine Möglichkeit? Wir wissen die Antwort. Er kann selbst Mensch werden und die Konsequenzen an unserer Stelle tragen. Und das ist genau das, worum es eigentlich geht am Karfreitag. Gott gelingt durch den Tod von Jesus am Kreuz, sowohl seiner Heiligkeit gerecht zu werden, als auch seiner Liebe. Und diese beiden sind immer gleichzeitig in Gott. Gott kann nicht und will nicht in der Gegenwart der Sünde sein. Die Sünde stößt er von sich. Aber er will in der Gegenwart der Menschen sein. Dieses zugleich abgestoßen sein von der Sünde und angezogen sein vom Menschen. Dieses eine Beziehung wollen und keine führen können, weil der Mensch in Sünde gefallen ist. Es ist ein beherrschendes Thema in der Bibel. Und die Lösung ist Jesus Christus. Die Lösung ist, Gott selbst nimmt die Konsequenzen für die Sünde auf sich, erträgt sie. Und damit zeigt er, sein Wille kann nicht straflos übertreten werden. Seine Autorität kann nicht herausgefordert werden. Und für Schaden, den wir anrichten, muss bezahlt werden. Aber er trägt das alles selbst, damit wir frei ausgehen. Damit wir in die Liebe Gottes kommen können und nicht in den Zorn. Ich habe vielleicht gemerkt, es waren eher ein bisschen philosophische Begriffe und nicht wirklich biblische Begriffe, die ich jetzt verwendet habe, vielleicht aus der Sünde. Die Sünde, die Bibel drückt das alles viel emotionaler aus. Sie hat eine sehr, sehr farbige, sehr lebendige Sprache, die es uns manchmal ein bisschen erschwert, habe ich den Eindruck, zum Kern der Sache vorzudringen. Die Bibel, sie spricht viel von Gottes Zorn zum Beispiel. Ich habe da zwei Beispiele dabei, eines aus dem Alten und eines aus dem Neuen Testament. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh, über die Bäume des Feldes und über die Früchte der Erde und er wird unauslöschlich brennen. Da haben wir mal eine lebendige Sprache. Oder auch im Neuen Testament, wo Paulus schreibt, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Diese biblische Sprache, die kann uns herausfordern. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch gemerkt habt, jetzt, wo wir durch den Bibelleseplan gehen, wir sprechen heute einfach anders. Und wir sprechen viel weniger direkt, viel weniger emotional, wenn man die Bibel liest. Das kommt aus dem Herzen, das sind farbige Bilder. Da wird von Emotionen gesprochen, von Zorn, von Liebe, von Vergeltung, von Grimm. Und mir geht es oft so, dass ich denke, ja, was ist jetzt eigentlich der sachliche Punkt daran? Worum geht es eigentlich? Und kann man sich Gott wirklich so als wütenden Polteri vorstellen, so als einen jähzornigen Vater, der da immer wieder seine Anfälle hat und dann gibt es Blitze und Donner und diese ganze Sprache, die uns, glaube ich, heute oft Mühe macht. Und ich hoffe, es hilft, wenn wir irgendwie zum Kern der Sache vordringen können und merken, Gott kann einfach nicht in der Gegenwart der Sünde sein. Wo Gott ist, wird die Sünde vernichtet. Gott reagiert auf die Sünde, er kann sie, er wird sie nicht tolerieren. Und gleichzeitig liebt er den Menschen und tut alles, gibt sich selbst hin, damit der Mensch in seiner Gegenwart sein kann. Denn es heißt auch, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Oder schlicht und ergreifend, Gott ist Liebe. Wir sprechen gerne über diesen Teil, dass Gott ist Liebe. Das hört man so gerne, das ist so wohltuend, das ist Balsam für unsere geknechteten Herzen, wenn wir da immer wieder jeden Sonntag hören, Gott ist Liebe und Gott ist Liebe. Aber Gottes Zorn über die Sünde ist genauso real. Und um in den Genuss von Gottes Liebe kommen zu können, brauchen wir Christus. An ihm führt kein Weg vorbei. Diese Zweiheit, kann uns verwirren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt oder ob ich es jetzt gut genug beschrieben habe, dass ihr es vor Augen habt. Gottes Zorn, Gottes gerechter Zorn auf der einen Seite, Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit auf der anderen Seite. Und beides ist Teil seines Wesens. Und beides, könnte man sagen, widerstreitet in ihm selbst, in seinem Wesen selbst. Diese Doppelheit ist zentral. Es gibt Menschen, die sprechen nur über den Zorn Gottes. Das war vor allem in vergangenen Jahrhunderten so, wo man jeden Sonntag so Fire and Brimstone Predigten hatte, was immer um die Hölle und Schwefel ging, die da auf die Menschen herabbeschworen wurde. Wir sind heute im anderen Extrem. Wir predigen fast nur noch über Gottes Liebe, über seine Barmherzigkeit, wie Gott uns weiterhelfen kann, wie Gott uns aufbauen kann. Aber beides zugleich ist eben wahr. Beides ist eine wahre Aussage über Gott. Und ich möchte noch schnell zum Schluss ein schönes Zitat von einem meiner Lieblingstheologen bringen, der das gut zum Ausdruck bringt. Emil Brunner, ein Zürcher Theologe, der hier trotzdem zu Wort kommen soll, hat es so gefasst. Darum kann die Zweiheit von Heiligkeit und Liebe, von Barmherzigkeit und Zorn nicht aufgelöst in einen synthetischen Begriff verwandelt werden, ohne dass damit zugleich der Ernst der biblischen Gotteserkenntnis, die Wirklichkeit und das Geheimnis der Offenbarung und Versöhnung zerstört würden. Der englische evangelikale Theologe John Stott hat es ein bisschen einfacher noch formuliert. Es stimmt, dass es uns schwerfällt, uns gleichzeitig das Bild Gottes als Richter, der Übeltäter bestrafen muss, und das Bild des Liebenden, der einen Weg finden muss, um ihnen zu vergeben, vor Augen zu halten. Doch er ist beides und beides zur gleichen Zeit. Ich denke, genau daran können wir uns am Karfreitag wieder erinnern. Und die Auflösung dieser Spannung finden wir einzig in Jesus Christus. In Christus macht Gott sich selbst zum Adressaten seines eigenen Zorns, damit wir in den Genuss von Gottes Liebe kommen können. Er trägt am Kreuz alle Folgen der Sünde, damit wir sie nicht tragen müssen. In Jesus übernimmt Gott, und das ist auch wieder so ein Paradox, seine eigene Gottverlassenheit, die der Mensch verdient hätte. Gott ist sozusagen am Kreuz, am Ende, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen, von sich selbst verlassen. Er erlebt selbst diese Trennung von sich selbst, von Gott. Wir können das intellektuell nur begrenzt nachvollziehen. Aber es ist das tiefste Geheimnis des Kreuzes, dass Gott von sich selbst verlassen ist, dass er diese Trennung durchlebt, damit wir niemals von Gott getrennt sein müssen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht hineinbringen in diese ganze Sache, in diese ganze Frage, warum eigentlich muss Sünde bestraft werden, warum eigentlich musste Jesus am Kreuz sterben. Es ist ein Zugang, es ist ein Gedankengang, es bleibt ein Geheimnis und es gibt viele verschiedene Zugänge. Und ich möchte euch einfach motivieren, bleibt an solchen Fragen dran, gerade an den schwierigen. Taucht ein, und wenn ihr irgendwo findet, das leuchtet mir nicht ein, das ist widerständig, dann sind das immer die interessanten Punkte. Und der christliche Glaube ist widerständig. Ein Theologe, den ich sehr mag, hat darüber gesagt, der christliche Glaube ist nicht so schwer zu sehen, er ist nur schwer zu schlucken. Und ich finde, das hat etwas. Aber es gibt auch nichts, das besser ist, weil wir wirklich die Versöhnung mit Gott erleben dürfen. Am Ende des Tages glaube ich, dass dieser Glaube daran, dass Jesus an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist, gar nicht so absurd und unmodern ist, wie wir manchmal das Gefühl haben. Ich glaube, wir können das auf der sachlichen Ebene alle nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass wir einen tiefen Instinkt in uns haben, der uns sagt, dass es so richtig ist, dass es so seine Richtigkeit hat, dass es so stimmig ist. Jedenfalls, mir ging es so. Und ich hoffe, wir können jetzt so in die Osterzeit hineinstarten und uns den Karfreitag noch einmal ganz neu sozusagen auf der Zunge vergehen lassen.